Ja, auch von meiner Seite einen schönen guten Morgen. Der heutige Predigttext ist aus dem zweiten Buch der Könige entnommen. Dem zweite Buch Könige, Kapitel 6, die Verse 14 bis 23. Dort heißt es: Da sandte Ben-Hadad, der König von Aram, Pferde und Kriegswagen dorthin und ein starkes Heer. Und sie kamen bei Nacht und umringten die Stadt Dothan, in der der Prophet Elisa war. Und als der Diener des Mannes Gottes früh aufstand und hinausging, siehe, da umringte ein Heer die Stadt und Pferde und Kriegswagen. Und sein Diener sagte zu ihm: Ach, mein Herr, was sollen wir tun? Er aber sagte: Fürchte dich nicht. Denn zahlreicher sind die, die bei uns sind, als die, die bei ihnen sind. Und Elisa betete und sagte: Herr, öffne doch seine Augen, dass er sieht. Da öffnete der Herr die Augen des Dieners und er sah. Und siehe, der Berg war voll von feurigen Pferden und Kriegswagen um Elisa herum. Und sie kamen zu ihm herab, und Elisa betete zu dem Herrn und sagte: Schlag doch diese Kriegsschar mit Blindheit. Da schlug er sie mit Blindheit nach dem Wort des Elisa. Und Elisa sagte zu ihnen: Dies ist nicht der Weg und dies ist nicht die Stadt. Folgt mir, ich will euch zu dem Mann führen, den ihr sucht. Und er führte sie nach Samaria. Und es geschah, als sie nach Samaria gekommen waren, da sagte Elisa: Herr, öffne die Augen dieser Männer, dass sie sehen. Da öffnete der Herr ihre Augen und sie sahen. Und siehe, sie waren mitten in Samaria. Und der König von Israel sagte zu Elisa, als er sie sah: Soll ich losschlagen? Soll ich losschlagen, mein Vater? Er aber sagte: Du sollst nicht schlagen. Würdest du etwa die erschlagen, die du mit deinem Schwert und mit deinem Bogen gefangen genommen hast? Setze ihnen Brot und Wasser vor, dass sie essen und trinken und dann zu ihrem Herrn ziehen. Und er richtete ein großes Festmahl für sie aus und sie aßen und tranken. Dann entließ er sie, und sie zogen zu ihrem Herrn. Und die Streifscharen Arams kamen fortan nicht mehr in das Land Israel. Nun, um die heutige Geschichte so ein bisschen besser zu verstehen, müssen wir ein wenig in die Geschichte des jüdischen Volkes zur Zeit der Könige einsteigen. Es war so, dass nach dem Tod von König Salomo das Reich in zwei Teile geteilt wurde. Im Norden in das Reich Israel mit 10 Stämmen und mit der Hauptstadt Samaria. Im Süden in das Reich Juda mit der Hauptstadt Jerusalem. Aber das Nordreich fand sein Ende in der Eroberung durch die Assyrer, so etwa im Jahre 720, 722 vor Christus. Das Südreich Juda überlebte das Nordreich um 136 Jahre, hörte dann aber im Jahre 586 vor Christus auf, ebenfalls zu existieren. Das Nordreich hat sich, und das ist bemerkenswert, so wird es uns in dem Buch der Könige und in den Chronikbüchern berichtet, ziemlich schnell von der jüdischen Religion abgewandt und sich heidnischen Religionen zugewandt. Sicherlich kennt ihr alle den König Ahab und seine phönizische Frau Isebel, die ja oft so als abschreckendes Beispiel für den Abfall von dem Glauben an den Gott Jahwe gebraucht werden und für die Zuwendung zu heidnischen Göttern und Gebräuchen. Aber es ist erstaunlich, dass viele der alttestamentlichen Propheten im Nordreich gewirkt haben. Elia und sein Nachfolger Elisa oder Elisha, wie man auch sagen kann oder wie es auch heißt, die beiden gehören zu den angesehensten Propheten. Und die haben beide im Nordreich gewirkt. Für mich ist es so, dass Gott doch noch alles versucht hat, die Menschen im Nordreich noch einmal zur Umkehr aufzurufen und auf den rechten Weg zu bringen. Denn Elia und Elisa vollbringen große Machttaten und rufen immer wieder auch zur Buße, zur Umkehr auf. Doch vergeblich. Wie wir gehört haben, das Nordreich geht 722 endgültig unter und die 10 Stämme des Reiches, Nordreiches, verschwinden endgültig und für immer von der politischen Bühne. Wir sehen, Gott macht es sich nicht leicht. Er ist langmütig und geduldig und gnädig und versucht es immerhin rund 200 Jahre doch noch, das Nordreich oder die Menschen des Nordreichs zur Umkehr zu bewegen. Wir können also Gott nicht vorwerfen, dass er keine Geduld hätte und dass er nicht langmütig sei. Nein, man muss sehen, 200 Jahre war die Chance da gewesen, doch noch umzukehren. Aber alles Bemühen Gottes war vergeblich, wie wir gehört haben, das Nordreich geht unter. Unser heutiger Abschnitt spielt ja im Nordreich Israel und setzt ein, als der aramäische König Ben-Hadad versucht, räuberisch in Israel einzudringen. Das aramäische Gebiet ist heute so im südlichen Syrien, also direkt angrenzend, auch heute ja noch, an Israel. Aber der Prophet Elisa verhindert stets diese Raubzüge, indem er es schafft, den israelitischen König zu warnen. Da wird natürlich der Ben-Hadad sauer und möchte endlich kurzen Prozess machen und den Propheten Elisa gefangen nehmen und unschädlich machen. Und dann setzt unsere Geschichte hier ein, und als der Diener des Mannes Gottes, gemeint ist also Elisa, früh aufstand und hinausging, siehe, da umringte ein Heer die Stadt und Pferde und Kriegswagen. Und sein Diener sagte zu ihm: Ach Herr, was sollen wir tun? Was sollen wir tun? Die meisten Probleme kommen nicht aus uns heraus, sondern auf uns zu. Diesen klugen Spruch von einem mir unbekannten Verfasser bewahrheitet sich hier geradezu. Hier geht es nämlich um so ein Problem, das auf den, in diesem Fall den Diener, massiv zugerollt ist. Hier geht es geradezu um die Existenz, vielleicht um Leben und Tod. Sein Diener sagte zu ihm: Ach mein Herr, was sollen wir tun? Es ist übrigens, und das ist bemerkenswert für mich, die gleiche Frage, die die Zuhörer nach der Pfingstpredigt des Petrus stellen. Was sollen wir nun tun? Was sollen wir nun tun? Wir sehen, das ist eine existenzielle Frage, die uns bis heute beschäftigt und die an Gültigkeit und Gewicht nichts verloren hat. Eine Frage, die vielleicht jeder von uns schon mal gestellt hat. Und es ist eine Frage, die ja nicht nur unseren persönlichen Bereich betrifft, sondern auch Politik, Gesellschaft, Wissenschaft, Wirtschaft. Da treffen sich Politiker und hohe Staatsmänner aus der ganzen Welt. Da treffen sich Klimaforscher in Konferenzen rund um den Globus. Da kommen Wirtschaftswissenschaftler zusammen und halten Tagungen und Symposien ab, die alle, und wenn ich das so jetzt vereinfachen darf, die Frage stellen: Was sollen wir tun? Oder was können wir tun? Die Probleme der Welt nehmen schneller zu, so haben wir den Eindruck, als uns das lieb ist. Vor allen Dingen auch schneller, als wir vielleicht Lösungen haben. Ja, und als der Diener des Elisa früh aufstand und hinausging, siehe, da umringte ein Heer die Stadt und Pferde und Kriegswagen. Und sein Diener sagte zu ihm: Ach, mein Herr, was sollen wir tun? Die Lage scheint aussichtslos hier in unserer Geschichte. Was können die beiden Männer, der Diener und Elisa, gegen ein Heer von Soldaten ausrichten? Rein menschlich betrachtet sind die beiden in der Unterzahl. Aber Elisa sagt: Fürchte dich nicht, fürchte dich nicht. Herr, öffne doch seine Augen, dass er sieht. Wisst ihr, Elisa beschönigt die Situation nicht. Er sagt nicht zu dem Diener: Ach, hab dich doch nicht so. Du siehst nur Gespenster. Das ist nur deine Fantasie, die mit dir durchgeht. Sondern er sagt: Ja, die Bedrohung ist da. Die ist Realität. Ja, wir werden umzingelt von feindlichen Soldaten, die uns nichts Gutes wollen. Aber da betet, Elisa, dass die Augen des Dieners geöffnet werden. Wir würden heute vielleicht sagen, dass dem Diener ein Licht aufgehen soll. Und das geschieht dann auch tatsächlich. Ja, das Gebet des Gerechten vermag viel, so fasst es Jakobus in seinem Brief zusammen. Und dann kann der Diener in einer Vision ein himmlisches Heer schauen, das ihnen als Beistand bereitsteht. Wer glaubt, sieht eben tiefer und weiter. Wer glaubt, sieht nicht nur vordergründig die Probleme, Bedrohungen, sondern dem erschließt sich eine höhere Wirklichkeit. Es gibt sie, diese höhere Wirklichkeit, die Lewis Carroll mal als die Wirklichkeit hinter den Spiegeln bezeichnet hat. Die Wirklichkeit hinter unserer Vordergründigkeit, so würden wir das heute vielleicht sagen. Aber was sollen wir tun? Was sollen wir tun, wenn ich in ähnliche Situationen geraten? Zunächst und das allererste, begib dich unter den Schutz des Höchsten. Vertraue dich Gott an. So heißt es im Psalm 91, den wir eben gehört haben, unserer Schriftlesung von heute. Wer im Schutz des Höchsten wohnt, in Klammern also dort zu Hause ist, wer dort zu Hause ist, bleibt im Schatten des Allmächtigen. Ich sage zum Herrn, meine Zuflucht und meine Burg, mein Gott, ich vertraue auf ihn. Und das Vertrauen auf Gott wächst dann, wenn ich sein Wort studiere, wenn ich auch da zu Hause bin und die Dinge zunächst einmal in seinem Licht betrachte. Ja, leider haben wir keinen Elisa so an unserer Seite, aber wir haben dennoch ein Privileg, ein Vorrecht. Und dieses Vorrecht heißt Gemeinde. Fällt es uns nicht gerade in solchen Schwierigkeiten und schwierigen Situationen schwer, dann auch noch zu beten, wenn die Nerven strapaziert sind und wir die Gedanken nicht mehr ordnen können? Da kann man manchmal nicht mehr beten und einen klaren Gedanken fassen. Wer wüsste das nicht? Vielleicht hat das der eine oder andere schon einmal erlebt. Aber in der Gemeinde gibt es Brüder und Schwestern, die uns Rat und Hilfe geben können und mit uns unser Anliegen gemeinsam im Gebet vor Gott bringen können und uns im Glauben bestärken und begleiten. Ist uns das bewusst, was für ein Vorrecht wir haben? In den Evangelien wird vielfach etwas Merkwürdiges berichtet, auf das wir besonders achten sollen in diesem Zusammenhang. Da kommen Menschen zu Jesus mit der Bitte um Heilung, um Hilfe, was ja dann auch geschieht. Und dann sagt Jesus ein sehr merkwürdiges Wort, worüber wir auch sehr nachdenken können. Und dieses Wort heißt, dein Glaube hat dir geholfen. Verstehen wir? Dein Glaube hat dir geholfen. Jesus gibt uns zu verstehen, ich bin es nicht einmal, der dich geheilt hat, sondern dein Glaube an den allmächtigen Gott, der alles vermag. Wer unter dem Schutz des Höchsten ist. Verstehen wir nun, welche Bedeutung und Macht Glauben und Vertrauen haben und von ihnen ausgehen? Es gibt noch eine weitere große Tat in unserer heutigen Geschichte, die einfach unsere Überschrift von heute Morgen, wer glaubt, sieht tiefer und weiter, nochmal von einer anderen Position aufzeigt und beleuchtet. Als sich das feindliche Heer auf einmal dann mitten in Samaria wiederfindet und in der Hand des israelitischen Königs ist, da fragt der König den Elisa, sollen wir mit dem Schwert dreinschlagen? Sollen wir mit dem Schwert dreinschlagen? Das ist doch jetzt unsere Stunde. Das ist doch die Gelegenheit, die Feinde zu vernichten. Das ist so unsere zutiefst menschliche Reaktion und Sichtweise. Petrus, so lesen wir ja im Neuen Testament mehrfach, wollte auch mit dem Schwert dreinschlagen. Aber Gewalt erzeugt neue Gewalt. Entschuldigung. Und Gewalt wird zu einer Spirale ohne Ende. Doch auch hier ist es zum Glück so, dass der Glaube von Elisa weiter und tiefer sieht. Denn Elisa schlägt nämlich etwas vor, was wir wohl nicht erwartet hätten. Er fordert den König auf, gib ihnen Brot und Wasser. Und siehe, obendrein richtet der König sogar ein Festmahl aus, wie es im Text heißt. Wenn dein Feind Hunger hat, gib ihm Brot zu essen. Und wenn er Durst hat, gib ihm Wasser zu trinken. Denn glühende Kohlen häufst du auf sein Haupt und der Herr wird es dir vergelten. Hat sich nicht dieses Wort aus dem Buch der Sprüche hier bewahrheitet? Gnade und Barmherzigkeit sind eine gewaltige Glaubenstat. Sogar meinem Feind oder Hasser, wie man auch das Wort aus Sprüche übersetzen kann, etwas zu essen und zu trinken zu geben. Jesus sagt das so, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Und das gilt selbst euren Feinden gegenüber. Wer hätte gedacht, dass Barmherzigkeit eine so große Glaubenstat ist, dass sogar die Spirale der Gewalt durchbrochen wird. Markant ist der Schlusssatz unserer heutigen Geschichte. Man überliest ihn leicht. Der Schlusssatz heißt, und die Streifscharen Arams kamen fortan nicht mehr in das Land Israel. Ruhe und Frieden kehren ein. Nicht durch eine Bluttat, nicht durch Gewalt, nicht durch Rache, nicht durch Vergeltung, sondern durch Barmherzigkeit. Ruhe und Frieden, das ist doch auch das, was wir uns heute noch wünschen und brauchen in dieser geschundenen Welt. Barmherzigkeit oder barmherzig zu sein, ist eigentlich etwas, was jeder von uns einüben kann. Denn Barmherzigkeit, so sehen wir hier, schafft sogar Frieden. Ich möchte hier schließen mit dem Wort, das uns Michael Röder am Anfang vorgetragen hat. Er stammt von dem vor etwa 5 Jahren verstorbenen katholischen Theologen Lothar Zenetti. Er schreibt: Menschen, die aus der Hoffnung leben, sehen weiter. Menschen, die aus der Liebe leben, sehen tiefer. Menschen, die aus dem Glauben leben, sehen alles in einem anderen Licht. Amen. Wir hören jetzt einen Liedbeitrag.